herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Heute ausnahmsweise mal mit was?
Ich mache einfach das ganze Intro alleine und ich sage dann am Ende Hallo.
Wir haben das ja jetzt 50 Mal gemacht.
Ich liebe dich, Tatjana.
Nochmal. So, jetzt bitte nochmal. Ja.
Sag mal bitte.
So, du hörst auf nach Too Old to Die Young. Dann kommt der und dann komme ich.
Mit. Ich habe doch nur gesagt danach und heute mit.
Ja,
und
aber
dann
das
hätte ich aufgehört und dann ist er doch.
Ja, aber nein, Schatz. Barbie ist die Name. Ich bin Kultur über und unter der Gürtellinie.
Ach ja, das kommt ja auch noch. Also nochmal von vorne, mach wieder von vorne, komm.
Nö, das bleibt alles drin.
Okay, gut.
So, Frau Berlin, bitte.
Also, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young.
Kultur unter und über der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout.
Hallo. Einen schönen guten Tag.
Hi. Ja? Na, ihr alten Schachteln, ihr über 50 Folgen alten Viecher.
Ja,
na.
Stimmt. Ne?
Wer unfassbar hätte gedacht, dass wir das so lange durchhalten? Das ist absolut
toll.
Game-azing.
Oh, ja. Ich freue mich auf die nächsten 50.
Same.
Ja.
Und wir müssen mal ein bisschen Dank aussprechen, wie viel Lob ihr über uns ausgeschüttet habt für die Marlene-Folge und wie lieb ihr uns gratuliert habt und so. Das macht uns sehr viel Spaß.
Das stimmt.
Ja, das macht uns extrem glücklich. Also so glücklich, wie jemand wie ich sein kann. und das ist sehr schön.
Ich finde das zu lustig. Ich bin immer noch betrunken von gestern. Anyway, sorry.
Das sind immer gute Voraussetzungen, gerade für so ein Thema wie heute. Yes. Aber bevor wir zum Thema kommen, haben wir natürlich noch ein Superspiel, ein ganz neues, originelles Superspiel für euch vorbereitet. Hört mal.
So, wir haben Tatjana nochmal erklärt, wie das geht.
Ja,
wir
vergesse die Regeln.
Wir spielen Fuck, Marry, Kill, Divin Edition.
Wobei ich mich jetzt, also wenn ich mal anfangen sollte, um...
Ja, dann tu das doch bitte.
Und Paul nehme. Ich habe mich für norddeutsche Diven entschieden.
Du machst, was du möchtest.
Die im Prinzip, also nicht unbedingt norddeutsch sind, aber in meinem norddeutschen, wie soll ich sagen, Sozialisierungsprozess eine Rolle gespielt
bitte
haben.
Bitte.
Und zwar geht es um Inge Meisel, Heidi Kabel und Gisela Schlüter.
Das Spiel, was wir spielen, ist Fuck, Marry, Kill und du musst jetzt auswählen zwischen Heidi Kabel,
nochmal, Gisela Schlüter, kennst du die noch?
Und
doch, die so schnell geredet hat immer, so eine blonde Klapperdürre aus den 70ern, die war in jeder Peter-Alexander-Show oder bei Frankenfeld. Das ist
alles nicht so meine Sozialisation.
Zwischenmahlzeit, bei ihrer eigene große ARD-Show.
Nee. Nicht aber ich muss es ja nicht beantworten. Und die dritte war
die
Inge Meisel.
Die müsst ihr kennen.
Ja.
Geil.
Habe definitiv Sex mit Inge Meisel. Die war, glaube ich, als sie jung war, ein wilder Feger und hat nichts anbrennen lassen.
Ja.
Ich habe eine sehr schöne Zweizimmerwohnung in meiner Unterhose.
Geheiraten tue ich Heidi Kabel. Die ist abends immer im Theater, da hat man seine Ruhe.
das stimmt
und,
auch.
Und dann muss Frau Stüter leider sterben, obwohl ich überhaupt nichts gegen Frau Stüter habe.
Aber du kennst sie immerhin.
Ja, natürlich kenne ich die
andere. Okay, gut,
Also, ich finde es sehr bedauerlich, dass du Helga Feddersen nicht erwähnt hast, aber man kann nicht alles haben.
Helga Feddersen ist für mich zu heilig, um sie mit diesem Spiel zu beschreiben.
Ja, das stimmt auch. Das
Helga
auch
Feddersen
wunderbar.
Ist eine von den
Helga
ganz
Feddersen ist
großen,
eine Heilige.
Also wirklich, für mich, also ganz, ganz, ganz ernst gemeint, Helga Feddersen, die könnte ein Special kriegen, die ist sowas von unterbewertet und sowas von vergessen, man weiß nicht warum, die war sensationell.
Ja, in diesem Sinne,
schöne Helga, Grüße an Helga.
Ich mache mal mit Barbie weiter.
I'm excited already.
Und sage Britney Spears.
Ja.
Whitney Houston.
Ja.
Und Hillary Clinton.
Das ist nicht schlecht.
Sie ist eine Diva.
Hillary Clinton ist eine Diva.
Eine kastenförmige Diva, okay.
Ja.
Britney, Whitney und Hill. I would... I would have to kill Hillary, weil einfach so und auch enttäuscht und so ein bisschen und meh. Und dann würde ich tatsächlich, glaube ich, mit Whitney ficken wollen, weil ich glaube, die war ein wirklich durchtriebenes wildes Ding, die sehr viel Spaß hatte und experimentierfreudig war, glaube ich.
Ich glaube, das genaue Gegenteil. Aber
ja?
Ich glaube, die Frau hatte nie in ihrem Leben Orgasmus.
Aber ja, mit Robin doch bestimmt. Ich glaube, sie, die hatte ja wirklich eine wilde Zeit auf den Straßen, bevor sie irgendwie berühmt wurde, bevor sie eine Karriere angefangen hat. Ich glaube, die hatte wirklich...
Die ist auch als Kind missbraucht worden, also...
So?
So. I don't know.
Gut, also das Spiel hat jetzt eine Wendung eine genommen, leichte. Es ist nicht mehr lustig. ja, und dann muss ich Britney heiraten und das ist auch super, weil die jetzt ne, endlich on her own ist und frei, eine freie Frau und bestimmt auch demnächst ganz noch viel mehr Geld verdient, als sie eh schon hat. So, ja, cute.
Cute, very nice.
Okay, das ich war ein lustiges Spiel.
Nein, wir sind noch nicht fertig, Tatjana muss noch.
Nee, ich hab doch.
Nö, du kriegst jetzt von mir jetzt das auch noch werden. Gefragt.
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Ja. J-Lo,
oh.
Mariah Carey,
mhm,
und Miley Cyrus.
Okay. J-Lo heiraten, weil das ist die Boss-Bitch und da würde ich mich total gerne unterordnen, weil die so hübsch ist und da würde ich alles tun, die finde ich richtig gut.
Ja.
Fuck Mary Kill. Also kill dann Mariah Carey, weil irgendwie, ich glaube, die ist doch
das dann auch irgendwann mal.
Und die ist, ich finde auch die Witze nicht so witzig, die sie jetzt immer bringt mit ihren kurzen Filmchen, die ich überall sehen muss und so, wenn sie so irgendwie denkt, sie ist lustig, nein. Und fuck wäre dann
Miley.
Miley. Ich glaube, die ist so eine, ne, mit der kannst du feiern gehen und dann kannst du auch mal rübersteigen, ist kein Problem.
Oder die steigt über dich rüber.
Oder ich glaube, die über dich, genau.
Ich glaube eher letzteres.
Ja, genau. Ja. Nee, das glaube ich. Das ist so eine ganz lustige,
ja,
Wuchtbrumme. Außerdem hat sie eine tolle Tante, Oma, Paten, Großtante, Dolly. Insofern will ich dann über sie Dolly besteigen.
Ich bin auch, also ne, ich war nie früher nie ein Miley-Fan, ich fand das immer alles doof. Ich fand die Hysterie nicht verstanden, ich fand auch ihre Stimme blöd. Aber als dann dieser sexuelle Befreiungsschlag einmal gemacht war und sie dann alle schockiert hatte mit dem Finger und der Zunge und dem Arsch, seitdem finde ich sie eine extrem gute Musikerin auch. Also ich höre ihre Sachen echt gern, ich mag ihre Interpretationen,
wenn
sie
Sachen covert. Ich mag die Stimme ganz gern, ja.
Lieb das.
Ja.
I'm here for it.
Das ist ganz lustig.
Ja, super. Die Energie ist im Keller, merke ich. Beide so,
nein. Wir sind bloß jetzt in der traurigen Realität wieder angekommen und waren eben gerade in unseren Gedanken verheiratet und im Bett mit irgendwelchen Superstars. Und jetzt sitzen wir hier wieder ungefickt am Schreibtisch. Und da muss man jetzt mal wieder mit klarkommen. Wer sitzt
denn hier ungefickt? Entschuldige mal bitte.
Ja, bitte, Paul, erzähl doch mal.
Nein.
Mhm. Also ich.
Ich wollte,
also ich auch.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Guten Morgen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Egal. Wer möchte denn anfangen mit unserem, mit dem Erklären unseres heutigen Themas?
Ach so, mit dem Erklären unseres heutigen. Also wir haben uns länger überlegt, worüber wir heute reden.
Ich nicht, sagte Paul und erklärte.
Ja, so ist das halt im Leben.
Klär mal. Aha.
Und wir reden über Arschlöcher. Also, wir finden, ach, es
unerschöpfliches
ist,
Reservoir.
Wir finden, es ist Zeit, mal gründlich darüber zu reden, warum und wie sich Leute daneben benehmen und was man dagegen tun kann. Oder eben auch nicht.
Ja.
Ja, ich glaube, das dagegen tun können ist, glaube ich, also in meinem Fall jetzt völlig unerheblich, weil ne, das wird sie nicht interessieren. Aber ich, ja, ich finde auch, wir preisen hier ja sehr, sehr oft viele Leute an und es ist einfach auch mal sehr unterhaltsam. Leute, die eine oft jahrzehntelange Geschichte von echt niederestem Verhalten haben, ihren Mitmenschen gegenüber,
ja,
die Geschichten auch mal ein bisschen hier zu erzählen.
Das stimmt.
I think that's cute.
Mhm. Wobei ich ja endlich über mein Arschloch erzähle.
Du redest gerne über dein Arschloch?
Ich glaube, ich werde heute viel über mein, also mein inneres Arschloch, nicht das Äußere. Also auch das Äußere. Okay, auch. Ja, also auch so, das Körperliche.
Du hast so einen selbstkritischen Akt eingebaut? Ich
verstehe. Ja, genau. Also über mich als Arschloch,
mein Monologs.
Arschloch und die Arschlöcher in meinem Leben. So.
The Mangina Monologs. Ja.
Das wird ein bisschen so, genau. Aber ich finde, wir legen mit Barbie los. Ich bin total heiß auf Barbies
auf mein Arschloch.
Geschichte. Ja.
good oder old nicht. Times. Ja, ich,
also, ich kann auch loslegen.
Nee, I'm happy, happy, happy,
ja,
happy.
Okay,
ich liebe sie ja wirklich. Also ich liebe, I love to hate her, I have to say.
Ja.
Die Rede ist von der großartigen, tatsächlich mal eine großartige Schauspielerin gewesen. Mittlerweile ist sie eher entertaining in anderen Bereichen, unfreiwillig. Die Rede ist von Faye Dunaway.
Sie ist immer noch eine großartige Schauspielerin gewesen.
Gewesen zu sein.
Das ist sie immer noch.
Ja. Die meisten von euch kennen natürlich Faye Dunaway aus Mommy Dearest, dem großen, großen, großen Camp-Klassiker von 81. Die hatte aber eine wirklich illustre Karriere vorher. Die hat, ich glaube, 15 Jahre hat sie echt gute Filme gemacht.
Yep.
Und dann ging es rasant bergab, aber da kommen wir später zu. Ich fange mal vorne an. Wenn man Faye Dunaways Wikipedia-Seite sieht, Wikipedia-Seiten kann man ja erstellen lassen und auch pflegen lassen, egal wo man im Internet Chatrooms findet zum Thema Faye Dunaway und eben auch diese Wikipedia-Seite, man hat immer das Gefühl, sie oder Leute, die sie bezahlen, schreiben da mit und halten das streamlined. Also die Wikipedia-Seite ist voll von Lobeshymnen und was sie nicht alles erreicht hat und wie sie unterschätzt wird und wie toll sie eigentlich ist und wie verkannt.
Girlfriend has fans.
Well, let's say that. Mir kommt es wirklich ein bisschen so vor, als wäre da viel Auftragsarbeit dahinter. Aber hey, sie hat verschiedene Preise gewonnen. Natürlich, sie hat einen Oscar, sie war zweimal nominiert und hat dann den dritten gewonnen, glaube ich. Sie hat 3 Golden Globes, sie hat einen BAFTA und fing in den 60ern an, in den frühen 60ern am Broadway, hat dann 67 ihr Filmdebüt mit The Happening gehabt und hat dann im selben Jahr an der Seite von Warren Beatty Bonnie und Clyde aufgenommen, was ein Riesenerfolg war und ihr zu Recht ihre erste Oscar-Nominierung eingebracht hat. Sie war, in dem Film ist sie wirklich gut, also sie spielt sehr intensiv, aber immer noch sehr natürlich, was ihr dann später so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und ist einfach wunderschön. Warren Beatty wollte nicht, dass sie die Rolle kriegt, der wollte gerne Natalie Wood haben und sie musste sehr darum kämpfen, die zu bekommen. Sie hat wahnsinnig viel abgenommen, sie hat sich da in diese Rolle irgendwie reingehungert, hat sich aber mit der Bonnie sehr identifiziert. Und ich glaube, auch deswegen ist das echt eine schöne Darstellung. Und sie war dann sofort der Fashion-Darling. Sie war, weil sie irrsinnig gut aussieht in dem Film und eine tolle Mode trägt. Das Kostümdesign war toll. Und ganz viele Frauen haben sich dann diese Berets gekauft und sind damit rumgelaufen und wollten eben aussehen wie Faye Dunaway.
Zum Beispiel Patty Hearst.
Zum Beispiel.
Die war, wann war das? In welchem Jahr?
Der war 67.
Na ja, gut, die ist genau zum New Hollywood als neuer Typ da genau reingeplatzt wie genau eine Bombe und hat da natürlich abgeräumt. Ne?
Genau. Ja. Und sie hat dann danach ein paar echt gute Filme gemacht, Thomas Crown Affair, Chinatown, da hat sie ihre zweite Oscar-Nominierung bekommen. Directed wurde sie da von Roman Polanski, über den wir hier auch schon öfter gesprochen haben an dieser Stelle, mit dem sie mega geclasht hat, da kommen wir aber gleich noch zu. Sie hat ihm unter anderem einen Becher mit Pisse, mit ihrer eigenen Pisse ins Gesicht geschüttet während der Dreharbeiten. Fun, Faye Dunaway.
If you like that kind of thing.
Ich glaube auch, das ist kein Zeichen von Ablehnung vielleicht, sondern ein ganz besonderer Vertrauensbeweis.
Nein, er hat sie nicht aufs Klo gelassen angeblich während einer Drehszene. Sie war im Auto mit ihrem Co-Star und sagte, sie müsse aufs Klo. Und er, weil er wahrscheinlich auch schon mega genervt von ihr war, wegen ihrer ganzen Kapriolen, hat dann irgendwie gesagt, du bleibst jetzt sitzen, wir filmen das jetzt.
Das sag ich jeden Tag.
Und dann hat sie im Auto in eine Tasse gepisst oder in eine Cup, einen Becher. Und hat dann gewartet, bis die Szene vorbei war und ist dann zu ihm und hat ihm das Ding ins Gesicht geschmissen.
Das ist aber toll. Das ist aber wirklich toll. Also Hut ab.
One girl, one cup.
We're not doing that today. Thank you for the participation, but no. Ja. Ich glaube, es ist immer schwer zu fragen, also es ist schwer zu analysieren, als jemand, der sie natürlich nie getroffen hat und so, dafür eine Erklärung zu finden, warum sie von einer echt soliden, schönen Schauspielerin, die gute Filme gemacht hat, mutiert ist zu diesem Wesen, das sie jetzt ist, wo sie irgendwie, man hat das Gefühl, sie ist wirklich von Unsicherheit durchfressen, geplagt und lässt das immer an kleineren Menschen aus, an Leuten, die ihr untergeben sind, Leute, die ihr Essen bringen müssen, die Klamotten für sie nähen müssen, die ihre Perücken machen müssen, ihren Assistant. Also sie ist dafür berühmt, berüchtigt, dass sie eben Leute durch die Hölle schickt, wenn die mit ihr arbeiten müssen oder irgendwelche Begegnungen mit ihr haben. Und es ist schwer, das aus der Entfernung irgendwie zu erklären zu wollen, warum. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie eben dass sie grundsätzlich super unsicher war und dann ihre Drogenkarriere in den ersten 10 Jahren, als sie dann die guten Filme machte, parallel wurde sie halt sehr schwer drogenabhängig und
wissen wir das?
Viel getrunken, ja. Okay. Gibt es. Also, ne, wir reden hier, natürlich gibt's, steht das nicht auf ihrer Wikipedia-Seite, sondern wir reden natürlich hier von Details, die man in irgendwelchen Autobiografien allegedly findet, von Leuten, die mit ihr gearbeitet haben. Ihre Kostümdesignerin von Mami Dearest, die den Film verlassen wollte oder sogar verlassen hat, aber weil sie gesagt ja hat, I'm not working with a drug addict one more day.
Ja.
Also, Bette Davis, die gesagt hat, sie zahlt lieber $1 Million, als nochmal mit Faye Dunaway zu arbeiten. Genau,
es gibt Tausende. Aber Bezug nehmend auf die Drogenkarriere, ja, es gibt, natürlich gibt es viele Gerüchte, aber es gibt eben Zeitzeugen, die das bestätigen und die sagen, es war einfach, es ging nicht. Ja, aber es, ich glaube, es ist dann tatsächlich Mami Dearest gewesen, den sie 81 gedreht hat, der einen großen Bruch bei ihr erzeugt hat, dass sie, ne, also sie hat sich ja wirklich in diese Rolle reingestürzt mit allem, was sie hatte. Sie hat das sehr ernst genommen und hat sich entschieden, diese Over the Top zu spielen. Der Regisseur ist ja da mitgegangen. Und dann haben sie unfreiwillig einen großen Comedy-Film, einen Camp-Comedy-Klassiker erschaffen. Und sie wurde dann Zeit ihres Lebens dafür geroastet und die Leute haben sich wahnsinnig über sie lustig gemacht. Und sie hat, glaube ich, ihre Unsicherheit, die sowieso immer schon da war, dann so bestätigt gefühlt, ihre Paranoia bestätigt gefühlt, dass alle sie scheitern sehen wollen, dass alle sie schlecht finden, dass keiner sie ernst nimmt. Und ich glaube, das hat sie irgendwie nie verwunden. Und seitdem ist es nur noch schlimmer geworden, natürlich. Sie hat diese warte mal, jetzt bin ich.
Sie hat auch keine gute Rolle mehr bekommen danach eigentlich.
Naja, Don Juan de Marco ist
ein schöner Film. Naja, aber richtig große Rollen hat sie nicht mehr gekriegt.
Ja, das hat aber auch was damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt, wo Mami Dearest rauskam, passierte noch was anderes in Dunaways Leben, was damals noch sehr viel einschneidender war als heute. Frau Dunaway wurde nämlich 40.
Ja.
Und war auf einmal nicht mehr die heiße, die heiße, sondern sie war dann auch keine heiße Mutter, sondern sie war, weil sie sich ja mit Mami Dearest in ein Campmonster verwandelt hatte und danach viel gute Sachen abgelehnt hat. Also Faye Dunaway war vor Meryl Streep erste Wahl für Out of Africa, Faye Dunaway war vor Jessica Lange erste Wahl für Frances und hat Frances nur nicht gemacht. Sie hat den abgelehnt, bevor Mami Dearest rauskam, weil sie gesagt hat, sie will nicht noch eine verrückte Schauspielerin spielen.
Dumme Entscheidung.
Für Mami Dearest war sie ja auch für ein paar, sie war ja gleichzeitig für den, also sie hat viele Kritikerpreise gewonnen, weil viele Leute anerkannt haben, was sie da gemacht hat, nämlich dass das eine Überhöhung dieser Figur ist und dass das ganz bewusst so angelegt ist. Und sie war für den Razzie nominiert und hat ihn auch bekommen, glaube ich.
Oh yes. Ja, den hat sie bekommen. Ich glaube, dass das Alter auf jeden Fall ein großes Thema bei ihr gespielt hat, weil sie eben auch, also so sagen einige Leute, die über sie geschrieben haben, weil sie relativ rasant gealtert ist dann, als sie, ne, während ihrer harten Drogenzeit, also sie hat, muss wohl mehrere fast Überdosen gehabt, also Überdosen, die fast tödlich geendet sind, gehabt haben. Und ich glaube, dann war halt das, was alle immer so an ihr gefeiert haben. Ne? Sie ist super schön, diese Wangenknochen, diese Augen, dieses wunderschöne Haar. All dieses Ding war dann plötzlich so ein bisschen ungerufft. Ja, und dann wurde es, glaube ich, dünner mit den Drehbüchern. Aber es wurde eben auch einfach, sie hatte einfach sich eine Reputation erarbeitet als impossible to work with. Sie hat, also es gibt Listen davon, was sie am Set gefordert hat, dass sie, ich habe ein Interview gesehen mit einem Kameramann, der mit ihr gearbeitet hat für einen Film und das war, ne, das, ich meine, das ist ein großer Raum, Kammerspiel, mehrere Schauspieler, alle müssen irgendwie ausgeleuchtet sein, man braucht irgendwie ein gewisses Moodlight, damit die Szenen funktionieren und sie hat gefordert über ihren Make-up-Artisten, dass sie tritt nur auf, wenn sie immer frontales Licht hat und im Hintergrund darf kein Streulicht sein, es darf nichts von links und nichts von rechts kommen.
Vernünftig.
Und das, ja. Also das hat sie gefordert.
Wenn du nicht an Realität interessiert bist.
Er hat es dann machen müssen und sie ist dann tatsächlich, nachdem er alles irgendwie, ne, das ganze Ding so blöd ausgeleuchtet hat, dass halt nichts mehr funktioniert, atmosphärisch, ist sie dann mit einem Spiegel durch jede ihrer Positionen am Set und hat sich die ganze Zeit beobachtet, ganz genau mit dem Spiegel, ist hier ein Schatten, der mich unvorteilhaft aussehen lässt, in welchem Winkel darf ich mich drehen, was passiert, bevor sie das überhaupt abgenommen hat.
Aber gleichzeitig geht sie zum Schlachter und lässt an sich rumschnibbeln, so brachial und schlimm, so gemein wie schlimm. Crystal Carrington. Also ich meine, das ist ja wirklich ganz schlimm geworden, das Gesicht.
Ja.
Ne, wie kann man auf der einen Seite so sorgfältig sein und auf der anderen Seite sich so verunstalten? Ich verstehe es nicht.
Ich muss sagen, ich verstehe sogar die Sache mit dem Licht und dem Spiegel, verstehe ich total gut. Und ich habe mich selber auch ertappt gefühlt, weil ich mittlerweile, wenn ich irgendwelche Anfragen bekomme für Drehs, also ich frage tatsächlich vorher, ob wir bitte mich nicht von unten filmen können, nicht untersichtig filmen können, weil das machen Kameraleute immer super gerne, weil sie finden, das ist irgendwie ein edgy Winkel und so. Aber man sieht halt alt und fett aus, wenn man von unten filmt und wenn die Kamera nur ein bisschen höher geht, wirkt es automatisch slimming. Deswegen macht ja jeder seine Fotos von oben und seine Videos.
Ja.
Und ne, ich frage immer höflich danach und ich mache dann auch keinen Aufstand, wenn es nicht passiert, aber allein das wird einem wahrscheinlich auch schon ausgelegt, als mein Gott, ist die aber difficult und ja, bla bla bla. Also ich verstehe den Wunsch,
gut auszusehen,
das so zu organisieren, dass man da bestmöglich schauend rauskommt.
Das geht auch nur, das kann nur so eine Bette Davis, die kann sagen, film mich doch, wie du willst, weil die hat Talent für 20.
She doesn't care.
Ne, die scheiß drauf. Aber so eine Faye Dunaway, die zwar talentiert ist, aber dann doch auch die Optik braucht, die kann gar nicht anders, als da drauf zu achten.
Und, ja.
Aber trotzdem war sie beim falschen Operateur. Also definitiv.
Das, Dr. Mabuse.
Ja, aber wirklich. Das verstehe ich halt
nicht. Dr. Mabuse und das Max-Gesicht.
Die einzig Richtige, die es gemacht hat bisher, ist John Collins.
John Collins hat es wirklich gut gemacht. Ja. Und Demi Moore eine ganze Zeit lang super, super gut. Dann gab es ja diesen einen Moment, wo alles so ein bisschen
schief war. Demi Moore sieht jetzt nicht wieder gut aus.
Ich finde, das ist jetzt wieder gut.
Naja, sie hat immer noch diese extrem aufgepolsterten Wangenknochen. Ich finde, das sieht sehr merkwürdig aus.
Du hast gerade den neuen Sandra Bullock-Film gesehen. Die hat jetzt auch ein bisschen neues Gesicht.
Ja, aber die hat ein neues Gesicht. Ja. Das habe ich auch gesehen.
Aber sieht auch gut aus.
Ja, ja. Alles ein bisschen steif so um Mund rum. Ja, aber ein bisschen kantig, aber kann man gut machen. Die Lippe ist schön.
Ja,
aber wir schweifen ab von unserer Dame hier.
Ja.
Wie gesagt, die Liste der Dinge, die sie Leuten antut, die mit ihr arbeiten müssen, ist lang. Ich lese kurz ein paar Sachen vor, weil ich sie liebe. Sie wirft Gegenstände nach Menschen. Sie schlägt Crewmitglieder. Sie verbietet bei Theaterproben Blickkontakt von anderen Schauspielern als auch vom Skript und vom Regisseur. Man darf ihr nicht in die Augen schauen. Die anderen Schauspieler und Leute der Crew dürfen bei Proben kein Weiß tragen, weil es sie ablenkt. Wenn man ihr Essen bringt und das Essen sagt ihr nicht perfekt zu, dann schmeißt sie es einfach auf den Boden oder wirft es direkt nach der Person, die es ihr gebracht hat.
Woher haben wir diese Information?
Von Schauspielern, die mit ihr gearbeitet haben, von Leuten, die das überliefert haben. I love that you're fact-checking me the entire thing.
Es geht um Arschlöcher, angepisst. Paul.
Ich bin nicht angepisst.
Alter, du sitzt da und bist die ganze Zeit.
Und wissen wir das? Woher wissen wir das? Wer das?
Okay, aber Fräulein Rottenmeier.
That's my role today. Fräulein Rottenmeier, genau.
Ja. Ich bin Method Acting. Ja,
ich bin heute Agathe Rottenmeier.
Ja. Also.
Okay, weiter.
So dann hat sie, sie hat ja 10 Jahre lang in West Hollywood gelebt, bei den Gays. Und da gibt es wahnsinnig viele Geschichten, wie sie zum Beispiel, also sie parkt immer kreuz und quer, es ist ihr scheißegal, das ist, weil sie ist Faye Dunaway, sie parkt hier und die anderen müssen halt gucken, wie sie klarkommen. Wenn sie ihre Videokassetten, damals gab es ja noch Video, zurückbringen will zum Videoladen, dann steigt sie nicht mehr aus, sondern sie hupt draußen nur und wenn dann nicht innerhalb von 3 Sekunden jemand kommt, schmeißt sie die Tapes einfach raus und fährt weg. Es gibt von dem von mir sehr geschätzten Comedian Michael McDonald, der lange bei Matt TV den Stewart gespielt hat, gibt es einen kleinen Stand-Up-Act, wo er beschreibt, wie er damals bei den Groundlings noch war. Das ist ja so eine Improv-Gruppe in L.A., wo ganz viele echt tolle Comedians ihr Rüstzeug gelernt haben. Und er war bei den Groundlings und hat da eben eine Show gegeben und danach kam seine Managerin zu ihm und hat gesagt, sie sagt, literally vibrating, so aufgeregt war sie, und sagt, oh mein Gott, Faye Dunaway was here. Und er so, oh, okay, wow. Und sie, ja, und sie hat dir einen Brief da gelassen und dann beschreibt er eben, dass sie alles in Großbuchstaben, Michael, you were brilliant. Faye, call me. Oh, das war jetzt sehr laut. I'm sorry. Und dann musste er sie anrufen und sie wollte eben, weil sie Comedy-challenged ist, sie kann Comedy nicht absichtlich, also sie kann nur unfreiwillig komisch sein, aber sie hat keinen ironischen, lustigen, sarkastischen Nerv im Körper. Und wollte dann, sie hat ein Comedy-Skript angeboten bekommen an der Seite von Bette Midler und wollte, dass er ihr das beibringt. Und er erzählt dann eben in, ich glaube, 20 Minuten sind es, nein, nicht mal, 10 Minuten sind es lang, ich packe es in die Shownotes, wie sie halt immer wieder total manisch ihn am Telefon irgendwie zitiert und er muss ihr dann die Rolle erklären, während sie durch die Stadt fährt und Leute anschreit. Und es ist irrsinnig geil, irrsinnig lustig. Also ja, Reputation for being fucking crazy.
Aber die hat doch so einen Comedy-Film gemacht, wo sie mit so einem Orang-Utan in New York spielt, im Hotel, als Hotelchefin.
Das war so eine Comedy.
Stimmt, das war dieser Michael J. Fox-Film.
Ja.
Nein, ich sage nicht, dass sie keine Comedy macht. Ich sage, sie kann es.
Nee, sie kann es absolut.
Sie hat ja eine eigene Sitcom mal bekommen.
Hat sie bekommen?
It Had to Be You hieß die Sitcom. Unser Freund Leslie Jordan, die sie heute nicht mehr erkennt, wenn sie ihn trifft, hat er erzählt. Paul, falls du fragst.
Nein, diese Geschichte mit Leslie Jordan. Und es gibt ja ganze Folgen dieser völlig unlustigen Comedy-Serie auf, wo du dann, also du stehst wirklich davor und denkst, Das die Bücher, die, nein, vor allem die Bücher sind wirklich lustig. Das, was sie da sagt, könnte komisch sein. Aber sie ist einfach nicht komisch.
Nee, ich glaube auch, die hat nicht. Sie haben, glaube ich, versucht, da so eine Sybil Shepherd-Nummer draus zu machen, irgendwie, ne? So Hollywood-Frau in einem gewissen Alter. Ja, it didn't work. Die haben es nach 4 Episoden oder 5 Episoden haben sie es eingestampft und der Rest wurde nie ausgestrahlt. Sie waren konsequent mit jeder Folge in den untersten 5% jeder Nielsen-Ratings-Geschichte. Also ja, she just can't do comedy on purpose. Das ist einfach so.
Ist sie denn reich oder arm heute?
Also, ich glaube, die hat genug Geld, dass sie gemütlich um die Runden kommt. Sie ist aber auch aus ihrem New Yorker, aus einem ihrer New Yorker Apartments evicted worden, weil sie die Miete nicht gezahlt hat. Mhm. Also, we don't really know, aber ich denke mal, der Gucci-Ad alleine, der Gucci-Commercial, den sie gedreht hat, der wird schon irgendwie sehr viel Geld abgeworfen haben. But I don't know. Ich meine, wenn die gut investiert hat, kann die heute leben, ohne einen Finger zu rühren.
Ich meine, vielleicht ist es ja hilfreich. Eine der Dinge, die Frau Dunaway besitzt, sind zum Beispiel die Rechte an diesem Maria Callas Stück.
Masterclass.
Ja. Und das wird
das
ja...
Das wird gespielt.
Das aber
wird
das, ja das wurde doch an Barbara verkauft.
Nee, die Filmrechte wurden an Barbara verkauft. Aber die Rechte an dem Stück besitzt Faye Dunaway.
Und dann haben sie rausgeschmissen und Meryl Streep besetzt, glaube ich.
Naja, das Ding ist ja immer noch nicht gedreht. Also
wollte ich gerade sagen.
Ist ja so, die Ankündigung von Callas-Filmen bedeutet ja immer, dass dann 10 Jahre lang gar nichts passiert. Es ist ja auch nach wie vor dieser Callas-Film mit Naomi Rapace noch angekündigt.
Oh Gott.
Also,
Wow.
Ja, das ist eine gute Idee. Aber das, wie gesagt, dieses Projekt gibt es seit 10 Jahren, da ist nichts passiert bisher.
Unglaublich.
Ja, also ich könnte jetzt ewig lange noch darüber reden, was sie alles in ihrem Leben verkackt hat und wie viele Leute schlimme Sachen über sie gesagt haben. I don't want to do that. Ich finde sie wahnsinnig komisch. Ich finde ihren Acting-Style, den sie sich irgendwann dann zugelegt hat, die Faye Dunaway-Personality, würde ich, glaube ich, es nennen, so übertrieben und so irrsinnig komisch, dass ich, also Florian Hetz und ich, wir schicken uns immer wieder irgendwelche Faye Dunaway-Clips zu, wo sie halt absurd overacted, einfach weil es uns beide so zum Lachen bringt. In Evita, habt ihr diesen Evita-Clip gesehen, wo sie Evita spielt? wo sie in die Kamera schaut, over my dead body. Also es ist ja wirklich wieder Mommy Dearest in reinster.
Ich hoffe, ich finde ihn. Ich habe ihn seit 10 Jahren nicht gesehen, aber es gibt einen Saturday Night Live Sketch, der heißt Faye Dunaway ist Sunset Boulevard. Und ich glaube, es ist Hilda Radner noch oder irgendwie sowas.
Oh Gott.
Jemand spielt, wie Faye Dunaway Sunset Boulevard spielen würde. Und es ist so wie diese Liza Minnelli, also irgendwie, es gibt ja diesen SNL-Sketch, Liza Minnelli turns out a light. Was dann
so mit Kristen Wiig.
Mit Kristen Wiig, was dann irgendwie 10 Minuten lang nicht geht, weil Liza immer tanzen muss und nicht zum Lichtschalter
kommt. Hat sie auch als Anne Margaret gemacht, also sie kopiert dann nur so die Stile. Ja, yeah, it's hilarious.
Gab es denn Faye Dunaway, hat die jemals
Sunset Boulevard? Nein.
Oder
doch es war nicht, in Development, Andrew Lloyd Webber hat sie gesehen, sie behauptet im Nachhinein, sie hat in ihrer eigenen Tonlage die Lieder ihm vorgesungen beim Casting. Daraufhin hat er gesagt, das klingt wunderbar, wir besetzen dich. Und dann hat er angeblich die Oktave geändert, hat die Tonhöhe geändert, hat sie höher geschraubt. Und da ist sie dann stimmlich nicht mehr mitbekommen. Und daraufhin hat er sie einfach, also er hat der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass sie die Rolle nicht mehr hat und dass die Produktion geschlossen ist mit ihr. Und nicht ihr, sondern sie hat es dann quasi über ihr Management erfahren und ein bisschen über die Presse und hat dann ein sehr böses Interview gegeben, wo sie ihn einen kapriziösen kleinen Mann nennt. Ja. Nee, das ist ein weiterer Blow für sie, ne? Und dann der Oscar-Verkacker und so. Also sie ist ja einfach.
Die ist echt auf
der. It's a problem.
Aber wenn in den 70er und 80er Jahren hat sie ein paar sehr schöne Filme gemacht.
Und dieses Foto am Morgen nach der Oscar-Verleihung, wie sie am Pool sitzt, das ist wirklich ein ikonisches Foto. Das ist so wie Marilyn auf dem U-Bahn-Schacht. Ja. Das gehört zu Hollywood dazu, das Foto. Unvergessen.
Ja.
Ganz toll.
Ja. Wer sich wundert, warum RuPaul in all ihren Filmszenen oder in all ihren kleinen Acting-Skits so irrsinnig seltsam schauspielert. RuPaul hat in einem Interview gesagt, und wenn man es sieht, kann man es nicht mehr entsehen, dass sie quasi eine Faye Dunaway Method Actress ist. Also sie verkörpert das, was Faye Dunaway in ihren Filmen tut. Und es ist, sobald du es siehst, kannst du es wirklich nicht mehr, you cannot unsee it. Weil es ist dann wirklich dieses übertriebene Sprechen, Pausieren, Atmen, dramatisch irgendwo hinschauen und den Satz fertig bringen. Es ist wirklich dieses, du siehst dieses Muster und denkst dir auch so, oh Gott, I can, es ist sofort da. Wer gute Faye Dunaway-Filme gucken möchte, guckt sich bitte Bonnie und Clyde an. Ich habe den gestern nochmal gesehen und war hin und weg auch davon, wie heiß Warren Beatty war.
Ja, der war so
meine heiß. Fresse.
Aber der hat auch seinen Schwanz in jedes yes. Loch.
Trotzdem
in
sieht er so aus, dass man gar nicht weiß, wo man sich zuerst hinsetzen möchte.
Ja, naja, und ich meine, es gibt einem doch Hoffnung, wenn man in der Zeit gelebt hätte, dass man vielleicht auch mal in den Genuss gekommen wäre.
Alle.
Von der Warren Beatty Fleischpeitsche.
Shirley MacLaine, seine Schwester, hat gesagt, ich bin die einzige Frau in Hollywood, mit der mein Bruder nicht geschlafen hat.
Und Sophia Petrillo, die gesagt hat, that's too weird even for me.
Ja?
Gibt es doch die Folge, wo sie träumt,
ja, gut, ja,
dass sie Warren Beatty trifft
in Wirklichkeit,
und er sagt, that's too weird even for me.
Wer weitere gute Filme mit ihr sehen möchte, guckt sich bitte Network an.
Ja.
Ja.
Und Chinatown und The Eyes of Laura Mars. Ja. Und Don Juan de Marco aus den 80ern mit einem fetten Marlon Brando und einem sehr romantischen Johnny Depp.
Ja. Ja. Und den ganzen Trash packe ich in die Shownotes. Es gibt, wie gesagt, ganz viel Zeitzeugnisse. Es gibt ihre Co-Star aus Mommy Dearest, die die kleine Carol Ann gespielt hat, also ihr sehr ergebene Freundin, die sie lesbisch angelegt hat, sie selbst. Sie hatte so ein Mrs. De Winter, was ist De Winter? Mhm. Ja. Ding, dass sie so quasi heimlich ihre Socken trägt und sich an ihren Gläsern reibt, wenn sie draus getrunken hat und so. Und der Regisseur hat gesagt, nein, wir keep Carol Ann in the closet.
Zu übertrieben.
All diese Sachen packe ich in die Shownotes, auch ihre Appearance bei The Starlet, wo sie als Teil einer Jury junge Schauspielerinnen auseinandernimmt in einer unfassbar ekligen Art. All diese Dinge packe ich in die Shownotes für euch zum Genießen.
Aber wie alt ist sie denn jetzt? Sie lebt ja noch.
Die ist über 80.
Die ist über 80?
Nein. Ja.
Doch, hat keine Falte.
Die ist über 80.
Das glaube ich auch, dass sie über 80 ist. Oh Gott, und dann sitzt sie da jetzt in Hollywood und guckt sich die Wand an, fängt an zu saufen, muss aber trotzdem noch gut aussehen.
Arbeitet ja nach wie vor.
Ja, was denn?
Na, gelegentlich hier, gelegentlich da.
Ja, Werbung.
Also sie ist in so manchen Serien ist sie wohl drin. Es gibt eine.
Ganz schlimm.
Was ist denn diese eine, die so noch läuft? Es gibt irgendeine, die noch läuft. The Handmaid's Tale ist sie, glaube ich, drin, ne?
Nein. In The Handmaid's Tale ist sie in dem...
Im Film war sie
drin. In dem Schlöndorff-Film ist sie
drin. Ja, stimmt.
Da war sie aber auch schon nicht gut.
Na gut, also wir hoffen, dass vielleicht noch ein schönes Alterswerk auf sie wartet. Bette Davis hat ja auch The Whales of August noch gespielt. Also
insofern, ja, und The Witches.
Naja, dann den vergessen wir jetzt mal.
Also sie ist 61
Barbara
geboren.
Barbara Carrera.
41 geboren, das heißt, sie ist jetzt 82.
Ja,
something.
Die Arme. Ja. Naja, gut, okay.
Was ist well. Wann ist sie geboren?
41.
Ja.
Jetzt guck, meine Mama 42.
So möchtest du weitermachen, Tatjana?
Ja, ich möchte gerne weitermachen. Ach, Arschlöcher. Pflastern meinen Weg, meine Lieben. Also Arschloch war eigentlich ein Thema, was wir ja filmisch irgendwie kommentieren sollten. Und ich bin über einen bestimmten Film darauf gekommen, über die Arschlöcher meines Lebens zu referieren. Auch über mein eigenes natürlich, was da nicht eine unwichtige Rolle bei spielt.
Geht es um Körperteile oder um Verhalten?
Beides.
Okay. Beides. Das ist Tatjana, es geht natürlich auch um Körperliches.
Natürlich geht es auch um Körperliches. Aber ja. Der Film, der mich dazu inspiriert hat, der ist eigentlich ein relativ guter Film für einen deutschen Film. Und zwar heißt der Die Mitte der Welt von 2016. Ihr kennt vielleicht auch das Buch von Andreas Steinhöfel. Das war ein Roman, der 2000 rauskam und jeden Jugendbuchpreis abgeräumt hat ohne Ende. Der Film von 2016 mit Louis Hoffmann, das ist so ein kleiner Schauspieler, der danach noch so einige Spielfilme gemacht hat und immer gute Kritiken gekriegt hat.
Mit und die Jungrolle in Dark unter anderem?
Ja, in Dark Serie. Hat er mitgespielt. Also jung und so ein Hübscher, könnte so ein Robert Redford-Typ werden. Hm. Und Yannick Schümann. Yannick Schümann ist für Berliner im Prinzip der feuchte Traum, wenn man ihn mal im Schwutz gesehen hat und so. Man fand ihn
gay.
Immer toll. Ja. Ah,
she
ja.
very gay.
Auch very geoutet. Very,
publicly gay.
Very geoutet inzwischen und so weiter. Und dieser Yannick Schümann ist so ein Schauspieler, der auch irgendwie Tatort hier, Tatort da und so nichts an Rollen, irgendwie so Kleinkram, Musical, irgendwas.
Und Sissy.
Ja, und dann jetzt ist er Kaiser bei Sissy, also das sind alles so, weißt du, das ist so ein Fernsehgesicht geworden, okay. Hat jetzt nicht so den super Anspruch scheinbar, aber sieht halt aus,
ist aber kein untalentierter
Kollege.
Sieht
richtig gut aus, ja, sieht richtig gut aus, hat so diese, wie soll ich sagen, diese schwanzgesteuerte Selbstsicherheit, einen perfekten Körper, so Katzenaugen. Wuschelige, tolle Haare nach so, mit so einer Tolle nach hinten. Okay, der spielt, die spielen also im Prinzip in diesem
Sit
Film
on the
die
bloody
Mitte. die Mitte der Welt. Das ist ein Familiendrama mit einer schwulen Love Story. Und dieses Familiendrama hat sehr viele Schichten. Ich will jetzt nicht alle referieren. Es geht wirklich um ein Familiengeheimnis. Es geht um verschiedene Beziehungen innerhalb der Familie. Aber diese schwule Liebesgeschichte zwischen Phil, der 17 ist, also der Louis Hoffmann, und Nicolas, Yannick Schümann, die wird so völlig selbstverständlich ausgespielt. Also es wird nicht gesagt, oh Gott, ich glaube, ich bin schwul, Katastrophe, Problem. Mhm. Nein, das ist ganz normal in dieser Familie. Der Sohn ist halt schwul in so einer Hippie-Familie und er trifft eben einen neuen Mitschüler, wo er sich erinnert, den hat er schon mal mit 9 Jahren getroffen, im selben Ort, den war er jahrelang weg und jetzt ist er wieder zurück in den Ort gekommen und schon mit 9 Jahren hat er den toll und heiß gefunden und jetzt kommt er in die Klasse und der Film hat so ein paar Mätzchen, also meinetwegen, der kommt jetzt in die Klasse als neuer Mitschüler im Hochsommer, also mit so einem trägerfreien T-Shirt, halbnackt und so weiter und dann färbt sich das Bild so blutrot. Okay. Und er geht in Zeitlupe zu seinem Platz und Kunst. So. Das soll denn, ja, so ein bisschen Kunst ist da mit drin. Und der Phil, der 17-Jährige, der sofort schockverliebt ist, sagt, also ich habe dich vermisst zu ihm als Begrüßung und so Sachen, okay. Weißt du? Also das ist so ein bisschen Mätzchen sind da so mit drin. Aber insgesamt ist der Film trotzdem gelungen, komischerweise. Obwohl der mit so einer gewissen Fantasy. Also wie soll ich sagen, so wie bei Myra Breckinridge, da sind doch auch diese Szenen zwischengeschnitten, die so assoziativ irgendwas erklären sollen, was filmisch nicht erklärt werden kann. Und so ist das auch in diesem Film mit manchen Situationen. Trotzdem guter Film. Und es stellt sich natürlich heraus, der Nicolas ist ein super Arschloch. Also der verführt sofort diesen 17-Jährigen natürlich unter der Dusche und auch so mit dieser Selbstsicherheit, der hat schon Erfahrungen mit Sex und der 17-Jährige eben gar nicht, für den ist das alles das erste Mal. Und der Nicolas, der dreht sich meinetwegen einmal um, zwinkert ihm so zu und geht dann so in die Duschen, wo keiner ist, um ihn dann da unter der Dusche zu pimpern.
Und drückt ihm seinen Trust Fund Pimmel hin.
Ja, der bumst ihn da durch und so. Und das sind so dieser Nicolas, als beim Gucken merkte ich schon, dass der mich wahnsinnig antörnt und dass er mir wahnsinnig bekannt vorkommt. Und so geht es dann eben weiter. Es wird natürlich total unglücklich, weil der Nicolas seinen Schwanz nicht in der Hose lassen kann. Der schläft dann auch mit der besten Freundin und dann geht das kaputt. Und der 17-Jährige wird dann sozusagen sehr unglücklich, aber der Schluss des Filmes ist, dass er nach Amerika abhaut, um sein freiwilliges soziales Jahr oder was auch immer zu machen und die nächste Stufe erreicht sozusagen. Also die unglückliche Liebe ist abgehakt. Diese Art von dem Nicolas, wie der Yannick Schürmann den spielt, ist potenziertes Arschloch sein. Mhm. Also dieses gar nicht bewusst Arschloch sein, sondern einfach, er kann gar nicht anders, weil er so gut aussieht und so selbstsicher ist und so in sich weiß, dass er alles kriegen kann, was er kriegen will, das macht ihn denn zum Arschloch. Er geht natürlich über Leichen, weil er nur an seinen persönlichen Spaß denkt, sag ich jetzt mal. Und ich wäre hundertprozentig genauso, wenn ich so ausgestattet wäre von der Natur, wenn ich einer von diesen schwulen Jungs wäre, die so wie so ein Magnet das Licht aller auf sich zieht. Und oh, davon,
was machst du denn hier?
Das ist ja ein Lernprozess, dass man sich natürlich, also gerade ich als junges Mädchen vom Lande in der Großstadt in Hamburg, bin ich ja an solche Yannick Schürmanns geraten, die mich fertig gemacht haben, die also alle, die brauchten gar nichts zu machen, die mussten nicht mal zwinkern und ich war den verfallen und bin den hinterhergelaufen und die haben natürlich von mir gelebt und alles, also haben gemacht, was sie wollten und sind dann natürlich zum nächsten weitergezogen und so weiter und so fort. Und ganz besonders tragisch ist es dann geworden, als ich die, Wie kann ich das jetzt so formulieren, dass ihr nicht sofort hier aufschreit und sagt, Tatjana, das kannst du doch so nicht sagen.
Also, du wirst es wahrscheinlich so formulieren, dass wir das trotzdem tun müssen. Ja, genau. Müssen.
Also alle Brasilianer, die ich in meinem Leben getroffen habe.
Sie hat es eigentlich.
Alle.
Die sie in ihrem Leben getroffen hat.
Alle, die ich in meinem Leben getroffen habe. Bis auf einen, da habe ich mich dann gerecht. Da war ich dann das Arscher. Aber die waren alle so, die konnten ihren Dödel nicht in der Hose lassen. Die sind alle fremdgegangen.
Wow. Liegt es vielleicht an dir und der Art von Mann, die du dir aussuchst, hat das vielleicht damit, dass sie Brasilianer waren, überhaupt nichts
doch,
zu tun?
Doch, alle Brasilianer sehen super aus. Das ist das Riesenproblem. Nein. Doch. Alle sehen super aus. Der erste Brasilianer, ich war 18. Das ist
schön, aber ich kann hier ein paar richtig pockenhässliche Brasilianer zeigen.
Ich kenne sie aber nicht, weil sie die nicht anschaut.
Also, der erste Brasilianer, ich war gefühlte 15, aber ich war wohl schon 18. Und wurde bei irgendeiner Disco in Hamburg ausgesucht von einem rasterhaarigen.
Wir sprachen schon davon.
Die Geschichte kennen wir schon.
Habe ich ja schon erzählt.
Dem der blaue, grüne Schleim aus der Nase lief und du trotzdem schwer verliebt warst.
Der hat mich natürlich so. Und dann bin ich nach Brasilien gefahren mal irgendwann.
Gefahren, ja.
Und da bin ich ja drei Tage nicht vom Strand weggekommen, weil da war ich ja der Golden Boy.
Come Dump des Beaches. Come
Dump des Beaches.
Come Dump der Rio. Copacabana.
Ja, genau. Und ab da war es dann geschehen um mich. Und diese ganzen bis heute.
Come Dump.
Bis heute muss ich sagen, dass ich die super attraktiv finde. Und die aber alle auf lange Sicht, wenn man es mal ernst meint, dann doch nicht das halten, was sie versprechen, weil sie einfach diese Spezies Schwule, die so perfekt sind, die können einfach nicht, glaube ich, nur für eine Person da sein.
Ich glaube, die können das schon. Ich glaube, dass generell, wenn man sehr gut aussieht und sehr privilegiert ist im Leben und die Dinge einem sehr leicht zufallen, dann, glaube ich, bleibt das Character Development oft so ein bisschen auf der Strecke.
Das meine ich damit. Und dazu, dann wird es ein Arschloch. So. Und meine Form, mich damit auseinanderzusetzen, war denn ja.
Dich draufzusetzen.
Erstmal mich draufzusetzen, dann zu leiden. Also in dem Moment zu leiden, natürlich, buchstäblich. Und danach, weil die sind ja auch, ich meine, ne?
Alle gut bestückt.
Alle gut bestückt. Alle.
Tatjana verbreitet so, heute ihr Wissen. Du, da müssen andere Leute lange für die Bunte lesen.
Ja. Und dann aber darunter zu leiden, natürlich
die
verlassen
Bunte,
zu sein.
Wie du in die Bunte. Psst.
Aber ich habe mich dann natürlich gerecht an denen, die schwächer waren als ich.
Also an dem einen Brasilianer, der es gut mit dir meinte, an dem hast du dich gerecht.
Zum Beispiel, an dem habe ich mich wahnsinnig gerecht, der wirklich in mich
verliebt war. Man muss ja seine Standards behalten.
Nee, also das ist ja denn das Schlimme, dass es denn, wie soll ich sagen, diese Ablehnung, die man erlebt hat, die frisst sich ja irgendwie ein, aber du versuchst es neu und irgendwann kommt einer, der liebt dich mehr als du ihn und dann wurde ich in dem Moment zu demselben Arschloch wie die ich vorher erlebt habe, die mir wehgetan haben. Und ich weiß nicht, ob es ein Automatismus ist oder ob es meine Charakterschwäche ist.
Ja.
Ich habe es mindestens dreimal gehabt, dass ich mich an einem Schwächeren sozusagen gerecht habe für die Ablehnung der anderen. So muss man es heutzutage ja wohl sagen. Und das trägt man natürlich mit. Ja, in meinem Alter kann ich das jetzt rückwirkend so sagen, weil in dem Moment habe ich es natürlich
bist du
nicht so
genau
gesehen. 33.
Ich mag, wie das fluktuiert von Folge zu Folge. Wir haben immer ein neues Alter.
Ich fühle mich heute wie 33.
Es ist nicht linear bei dir.
Aber nein. Alter ist sowieso nicht linear. Aber was ich sagen will, ist, dass ich das ganz genauso falsch gemacht habe, denen ich es vorgeworfen habe. Und das tut mir natürlich im Nachhinein auch leid. Aber das ist ein Bewusstseinsprozess, dass einem erst klar wird, dass man genauso reagiert hat und in dieselben Schubladen sozusagen gefallen ist. Und das ist halt schrecklich. Ich kann es nicht ungeschehen machen, aber es wird mir höchstwahrscheinlich auch wieder so passieren.
Arschloch per Accident.
Nicht mal per Accident.
Hast du denn was gelernt mit den ganzen Arschlöchern?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also
Gut.
Nein, die Attraktion des männlichen Arschlochs sozusagen auf mich ist, glaube ich, ungebrochen. Ich finde immer noch die gut, wo ich weiß, das geht richtig schief. Das geht für mich nicht gut aus. Der ist zu jung, der ist zu perfekt in dem Sinne. Das ist einer, der sich noch ausprobieren muss. Der
ist auf zu viel Drogen.
So. Der ist auf zu viel Drogen, hatte ich nicht erlebt bisher so richtig, weil ich mit Drogen nicht so
Don't lie.
Na, sie ja nicht.
Nee, ach so, du meinst diesen einen da. Ja, aber das war ja, das war ja bekannt. Also nee, ach, ich hatte mal einen, der hat Crystal Meth genommen in der ersten Minute unseres Kennenlernens und da wusste ich schon, okay, das kann, den muss ich wieder abstoßen, weil das geht gar nicht, da kann ich nicht gegen an. Weil sowas ziehe ich ganz schnell die Reißleine, da bin ich aber auch nicht verliebt. Aber bei denen, wo ich richtig verliebt bin, da, da bringe ich ja dann Opfer. Das Essen hin sozusagen. Also da mache ich ja alles. Und das ist ja das Schlimme.
Warum?
Das ist ja peinlich. Ja, warum, genau. Um zu gefallen. Um zu gefallen.
Mit Essen?
Egal womit.
Natürlich, womit denn sonst?
Wenn du das Gefühl hast, du kannst körperlich nicht Liebe daran reichen, dann musst du mit anderen Möglichkeiten das machen. Oder ich habe Geld geliehen, ne? Ich darf den bekannten Berliner DJ jetzt namentlich nicht mehr erwähnen, aber der lebt ja immer noch von meinem Geld sozusagen, auf den er sein Imperium aufgebaut hat. Und solche Sachen alles. Und das passiert höchstwahrscheinlich wieder, ja, würde ich sagen. Weil diese bestimmten Schlüsselreize, die sind halt bei mir so eingebrannt und dann dong, 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 finde ich den toll. Und dann weiß ich schon, es geht schief, aber ich mache es trotzdem weiter.
Es gibt ja, also ich beobachte das jetzt gerade bei einem Freund von mir wieder, der sich immer in den gleichen Typ Mann verliebt und die Beziehung scheitert immer, weil es genau dieser Typ Mann ist. Und dann ist er wieder in Tränen aufgelöst und kommt zu mir und heult sich aus. Und ich sage, guck doch das nächste Mal ein bisschen genauer hin, du weißt das ja schon vorher.
Genau so.
Dann schleppt er den neuen Typen an. Ich sage, siehst du all die roten Flaggen? Und er so, yes, but I can change him. Und ich denke, super.
Genau wie
ich. Und jetzt sitzen wir gerade wieder dran und er ist irgendwie am Boden
zerstört. Genau, ich werde ihn erst heiraten, dann wird er aufhören zu trinken und alles wird schön.
Ich kann ihn retten. No, you can't. Aber das ist, ich glaube, da muss man entweder älter werden oder das Herz oft genug gebrochen bekommen haben oder zur Therapie gehen, um dann irgendwann zu realisieren, vielleicht muss ich mich ändern und nicht immer versuchen, das gleiche Ding immer wieder zu wiederholen. Aber hey, solange es Spaß macht.
Ich wollte gerade sagen, also scheinbar bin ich ja noch nicht tief genug gefallen und gesunken. Insofern.
Das ist ein guter Anschluss für meine Person.
Nein, wir sind lange nicht fertig. Hallo, Paul, wir reden über Arschlöcher.
Ja, wir reden über Arschlöcher.
Ich habe noch gar nicht angefangen.
Ach du, dann will ich dich gar nicht
unterbrechen. Das ist alles die Vorrede. Nein, alles gut. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Nein, es gibt tausend Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Aber dieses Arschloch zu treffen und das Arschloch zu werden, das hat bestimmt jeder von uns schon mal erlebt, möchte ich mal so annehmen. Und daher ist, ich glaube, der Erkenntnisgewinn, ist nicht, wie man da wieder rauskommt, sondern dass man sich einfach bewusst macht, das ist in diesem Leben halt so und du musst damit irgendwie weiterkommen. Weil ja, ich glaube nicht, dass man durch eine Therapie oder durch irgendwelche theoretischen Gedankenkonstrukte seine Leidenschaft oder das, wo die sexuellen Schlüsselreize sitzen, dass man das ändern kann noch?
Also nicht ändern, aber ich habe zum Beispiel, bin ja jahrelang immer auf die gleichen, sexuell immer auf die gleichen Typen angesprungen, auf eine sehr eigentlich fetischisierte Situation schon, ich in Drag, die Typen laut eigener Definition heterosexuell, schnelle Nummer, relativ erniedrigend, lala. Und das habe ich ja auch hier schon 100-mal erzählt, es gab einen Moment durch die Therapie, wo ich gemerkt habe, alles klar, ich stelle da immer wieder eine Situation her, in der ich mich selbst erniedrige, ich ermögliche es diesen Männern, eine Fantasie zu leben. Ich habe davon aber gar nichts. Also die Vorstellung macht mich geil, aber in dem Moment erfahre ich null Befriedigung. Also ich rekreiere immer wieder das gleiche Szenario und habe aber am Ende nichts davon, außer mich danach erniedrigt zu fühlen. Und das konnte ich dann tatsächlich auch einfach abstellen. So, ich mache das nicht mehr. Auch wenn ich zwischendrin super horny bin und mir denke, oh, das wäre jetzt aber geil. Also ne, der Gedanke ist schon noch da, but I just don't do it anymore, weil ich weiß, es geht mir dann noch schlechter als vorher und das ist so ein bisschen wie Fast Food. Ne? Im ersten Moment denkt man, oh, geil. Und danach geht es dir aber echt scheiße und du hast dich am nächsten Tag. So, no. Also das geht schon mit einem, wenn man, ich glaube, den Selbstrespekt und ne, die Liebe für sich selbst, wenn man es schafft, die wachsen zu lassen und da eine gesündere Entscheidungsposition zu finden, dass man in der Lage ist, gesündere Entscheidungen zu fällen, dann ändert sich das schon.
Ja. Ich glaube nicht, dass ich mich sehe als jemanden, der sich dann klein macht oder wie hast du es gesagt? Wie war dein Wort gerade? Dass man sich selber sozusagen schlecht macht dadurch. Ja. Das habe ich ja in dem degradiert, genau. Das habe ich ja in dem Falle nicht, sondern ich bin ja in der Situation des Retters. Ich bin ja der ältere, erfahrenere, der jetzt den Weg bereitet und so weiter.
Du wirst trotzdem verletzt. Insofern, wo ist denn da der Gewinn?
Ja, genau, aber das ist nicht so. Wo ist da der Gewinn? Das ist eine gute Frage. Das ist genau die, das ist das, was man nicht so also beantworten kann.
Mein Therapeut hat mal diesen schönen Satz gesagt, nachdem mir auch irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen ist. Übrigens, das erste persönliche Wort in warum verliebe ich mich immer in die falschen Männer ist ich. Und maybe it's you, darling. Maybe you should
do something different. Am I the drama? I don't think I'm the drama. Am I the villain?
Also soll ich jetzt nach Norwegen fahren, statt nach Brasilien oder wie?
Nee, vielleicht, ich glaube nicht, dass es an der Nationalität liegt, natürlich nicht, sondern nein, das liegt
in den Ländern, würdest auch in Norwegen einen Arsch ansprechen, Liebes.
Es gibt ja, also wenn man so ein paar Bücher liest, auch über menschliche Beziehungen, also mir begegnet zumindest immer wieder dieses Ding, das Therapeuten einem versuchen zu erklären, wenn dich ein Mensch extrem triggert, wenn du extrem anspringst auf jemanden, sind das meistens die falschen Schlüsselreize. Also dann weißt du, der triggert dich, weil da eine extreme Reaktion zu erwarten ist. Vielleicht ist jemand, der dich nicht so sexuell triggert und nicht das Gefühl gibt, um Gottes Willen, da muss ich mich draufstürzen, die gesündere Wahl, weil Beständigkeit, Respekt und Liebe. Schnarch. Ja, aber vielleicht ist Liebe halt nicht gemacht. Also vielleicht ist eine Liebe, die hält, nicht eine, die immer wahnsinnig hell brennen muss und dich Schmerz empfinden lässt und Panik. Und
Das heißt, jetzt ist der Aufruf an alle 60-Jährigen da draußen, die noch irgendwie heiß aussehen.
Fahrt nach Brasilien.
Schreibt mit Bild an
Tatjana möchte sich mal glücklich verlieben.
Ich möchte mich mal glücklich in so einen hässlichen, langweiligen verlieben.
So, aber bitte mit hässlichen Geld. Langweiligen da draußen mit Geld. Das war Tatjanas Aufruf an euch. Bitte schickt uns keine Fotos, aber Geld, gerne Geld.
Da sind wir uns auch wieder ein.
Mensch, Tatjana.
Ich schließe an dieser Stelle mal mit einer anderen
jetzt
Person.
Darfst du,
Tapau. Wir können auch über ein weiteres Arsch reden. Ich habe mich entschlossen, über meinen persönlichen... eines meiner persönlichen Arschlöcher zu reden, die mit meinem persönlichen Leben überhaupt nichts zu tun haben, aber die mich aufregen seit mehreren Jahren. Und diese Person heißt Caitlyn Jenner.
Oh Gott, ja.
So, wer nicht weiß, wer Caitlyn Jenner ist, Caitlyn Jenner ist die vielleicht bekannteste Transgender-Person der Welt, sage ich jetzt mal freundlich. Ich möchte ihren Deadname nicht sagen,
doch,
aber vor ihrer Transition war sie mal ein sehr erfolgreicher Olympionike für die USA, hat 1976 den Zehnkampf gewonnen und galt dann für eine gesamte Zeit und auch für eine noch längere Zeit im Marketing immer als der beste Athlet der Welt, hat aber schon in den 80er Jahren begonnen, erst in ihrer ersten und dann in ihrer zweiten Ehe intensiver, sich damit auseinanderzusetzen, was ihre Geschlechtsidentität ist, und hat schon in den späten 80er Jahren mit einer Hormontherapie angefangen. Da war sie aber noch mit einer Frau verheiratet, mit der sie war dreimal verheiratet und hat mit jeder dieser Frauen jeweils zwei Kinder. Und
ist gründlich.
Kurz sich dann schon unter Beobachtung der Öffentlichkeit Ende der 80er Jahre sehr verändert, äußerlich, woraufhin sie zum einem der Prügelknaben oder Prügelpersonen des US-amerikanischen Comedy Circuses geworden ist. Das war nicht schön. Das packen wir auch besser nicht in die Shownotes, weil das für Transpersonen sehr triggering sein kann, was da vorgefallen ist. Und sie hat dann, als sie ihre dritte und bislang letzte Ehefrau, Frau Kris Jenner, damals noch Kris Kardashian, kennengelernt hat, hat sie diesen Erstversuch in Richtung Transition abgebrochen und mit Frau Jenner zwei weitere Kinder bekommen.
Gehört die mit Kendall in diesen Clan von dieser furchtbaren...
Kylie und Kendall. Diese gesamte Familie, also die Kardashians inklusive Caitlyn Jenner und Kris Jenner, wurden dann Gegenstand einer Reality-Show, der bekanntesten Reality-Show des Planeten, die heißt Keeping Up with the Kardashians, und hat sowohl Frau Jenner wie auch Frau Jenner 2 wie auch die Kinder zu weltweiten Stars gemacht und für sehr viel Geld in der Kasse gesorgt. 2015 passierte dann was, womit viele Leute nicht gerechnet hatten und womit auch Caitlyn Jenner selber vielleicht nicht mehr gerechnet hatte, nämlich, dass sie doch den Mut zusammennahm und ihre Transition vollendete. Das ging erst damit los, dass sie einer berühmten amerikanischen Fernsehjournalistin Diane Sawyer ein Coming-out-Interview gegeben hat, in dem sie klargemacht hat, ich bin eine Frau und ich möchte als Frau leben, ging dann mit dem
das berühmte Vanity Fair
dreimal um die Welt gehenden Vanity Fair Cover von Annie Leibovitz weiter. Das waren viele, viele Seiten in dem Magazin und sie war in dem Jahr 1995 die meistgegoogelte Person in den USA.
1995?
Nein. 2015, Entschuldigung.
Das wäre so, als wenn Boris Becker bei uns sagen würde, ich bin trans. Ja. So ein Riesending wäre das.
Ja. Und das Bedauerliche ist, dass Caitlyn Jenner jede Chance hatte, ein anständiges Mitglied der LGBTQI+A-Community zu werden. Und dass man ihr viele Menschen mit viel Wissen an die Seite gestellt hat, nicht nur im Privatleben, sondern auch in ihrer eigenen Show, die hieß dann I Am Kate und begleitete im Prinzip ihre Transition mit vielen sehr beschlagenen und bekannten anderen Transgesichtern, unter anderem Kate Bornstein, über die wir auch schon gesprochen haben, und Candace Cane waren mit in dieser Show und hatten die feste Absicht, Frau Jenner jetzt zu zeigen, wie man das richtig macht und wie man das gut macht. Und das ist nicht nur da so. Dann sagte Frau Jenner aber nicht nur in dieser Show, sondern auch in anderen Interviews so schöne Sachen. Zum Beispiel wurde sie gefragt, was dann das Schwierigste daran wäre, was sie jetzt gerade tut, und ihre Antwort darauf, well, the hardest thing about being a woman is thinking about what to wear. Das fanden dann irgendwie andere Transfrauen nicht so besonders bemerkenswert. Dazu kam, dass Frau Jenner Zeit ihres Lebens, vor ihrer Transition, aber auch danach, eine stramme Republikanerin war, behauptet, sie hätte 2016 Donald Trump gewählt. Das hat ein amerikanisches Nachrichtenmagazin namens Politico mal nachgeprüft. Feststeht, dass in den Wahlunterlagen für die Wahl 2016 keine Stimme zu finden ist, die Frau Jenner abgegeben hat. Also wir wissen das nicht genau. Das lässt sich jedenfalls nicht belegen. Sie behauptet das nach wie vor.
Ist sowas nicht anonym in Amerika?
Nee, du kannst es anfragen, wenn es um Personen des öffentlichen Lebens geht. Also,
was aber auch eigentlich egal ist, weil die ist halt rechts und fertig.
Das ist auch völlig egal. Frau Jenner ist, glaube ich, nicht unbedingt rechts, sondern Frau Jenner ist, glaube ich, zumindest meiner Beobachtung nach, wirklich nicht die hellste.
Wie Boris.
Und Boris hat ja gerade ganz andere Probleme. Ja,
genau,
und
selber in Grün. Dumm.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber also Frau Jenner ist dann doch schon nochmal ganz anders als Boris Becker, würde ich behaupten. Was Frau Jenner für mich zu einem privaten Arschloch macht, ist diese verspielte Chance, dass sie aus ihrer Position als wirklich sehr bekannte und mit sehr viel Goodwill in ihr neues Leben gestartete Transgender-Person jetzt letzten Endes daraus nichts weiter gemacht hat, als dass sie jetzt seit 2 Wochen genau das tut, was alle immer vorausgesagt haben, nämlich Frau Jenner ist eine der Contributing People zu Fox News und spricht sich auf Fox News gegen die Teilnahme von jungen Transmenschen an Sportunterrichtsveranstaltungen aus, hatte auch schon bei ihrem Coming Out als Transgender einen sehr unangenehmen Auftritt in der Ellen DeGeneres Show, wo sie Ellen DeGeneres kurz nach deren eigener Hochzeit eigentlich gesagt hat, dass die Öffnung der Ehe ein Fehler ist, ein politischer, und dass man das eigentlich nicht tun sollte und dass sie nicht so genau weiß, ob das eine gute Idee ist. Jedenfalls ist Frau Jenner ein meiner Meinung nach Wolf im Schafspelz. Sie findet sich ganz bemerkenswert, aber ist meiner Meinung nach so privilegiengesättigt, dass sie gar nicht merkt, wie es der restlichen Community insbesondere der restlichen Trans-Community so geht, dass sie das, was sie an Repräsentation und Einfluss leisten könnte, ganz bewusst nicht leistet, sondern dass sie jedes Mal, wenn sie öffentlich auftritt, das letzte Mal bei den Oscars für irgendwelche extrem peinlichen Momente sorgt. Der Oscar-Moment ist, dass sie Lady Gaga auf dem roten Teppich über den bei einer dieser Partys über den Weg läuft und dann so tut, als würde sie Lady Gaga kennen und sagt, ich habe dich lange nicht mehr bei Starbucks gesehen, worauf Frau Gaga den ab jetzt und in alle Ewigkeit wunderbaren Satz "Well, I changed baristas" sagt und dann ganz schnell weggehen möchte, immer so sehr in dem Bewusstsein, dass sie eigentlich mit Frau Jenna nichts zu tun haben möchte.
Und auch nicht gesehen werden will.
Will man so. Ja auch nicht. Nee. Aber ganz kurz, Paul, ist nicht das einfach ein Arschloch? Also ganz klar eine Arschloch-Transperson, die aber doch nichts anderes tut, als zu sagen, ich bin keine Aktivistin. Ich bin nur ich als Arschloch.
Sie hat ja kandidiert als Governor. Also sie hat ja versucht, Gouverneurin
von Kalifornien
zu werden. Und auch da, weil das war ja alles packed with
Anti-Trans, Anti-Gay. Ich weiß.
Furchtbar.
Ich sag doch, ist keine Aktivistin in keinster Weise. Ja, aber kann man ihr das vorwerfen, als Privatperson weiterhin Arschloch zu sein?
Sie selber hat auf Fox News letzte Woche, wenn sie das als Privatperson machen würde, durfte sie das jederzeit tun. Jeder darf das große Arschloch sein. Aber wer sich in den meistgesehenen Nachrichtenkanal der USA setzt und solche Dinge sagt wie I'm transgender, I'm not a transgender activist, und damit nichts weiter illustrieren will und sich dann transfeindlich äußert und damit nichts weiter illustrieren will, als dass sie weiterhin konservativ ist und sich lieber gegen die eigene Community ausspricht, als gegen die Leute, die Donald Trump an die Macht zur Macht verholfen haben, dann finde ich das extrem schwierig.
Super Arschloch, super Arschloch. Gebe ich dir total recht. Es gibt nichts Schlimmeres als so ein super Arschloch an der Position. Aber dass sie jetzt nicht für die Rechte der Transsexuellen eintritt, kann ich doch ihr nicht vorwerfen, wenn sie ein Arschloch sein will, was sie vorher als Mann war, was sie jetzt als Transfrau ist, dann ist es doch sozusagen ihr Recht. Sie muss doch nicht eine Aktivistin werden, dadurch, dass sie eine Transperson wird.
Sie schadet ja aktiv. Sie ist ein super Arschloch. Sie muss doch nicht eine Aktivistin werden.
Doch, sie schadet. Also
wir möchten das vielleicht gerne, dass es schön wäre, also wenn. Aber sie ist doch einfach nur ein Arschloch.
Hier ist ja meine Idee davon, was es bedeutet, Community zu sein und zu haben. Community ist ein Mitmachspiel. Community ist so ein bisschen wie Familie. Wer sich nicht für uns ausspricht, spricht sich deswegen nicht automatisch gegen uns aus, aber wer alle Vorteile der Community wahrnimmt und das geht mir auch bei vielen ungeouteten Personen oder deutschen ungeouteten Prominenten so, dass ich immer denke, Mäuschen, wenn du in allen Clubs tanzen und beim CSD rumlaufen möchtest und wenn du unbelästigt mit deiner Partnerin oder deinem Partner leben möchtest, dann wäre es schön, wenn du deine dir von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Macht dazu einsetzen würdest, dass zumindest diejenigen von uns, die diese Hilfe noch brauchen, diese Hilfe von dir vielleicht auch kriegen. Und wenn sich eine Person mit sehr viel Macht, sehr vielen Privilegien und sehr viel Einfluss, das darf man nicht vergessen, Prominenz bringt ja auch immer Einfluss mit sich, so verantwortungslos verhält, wie Frau Jenner das tut, dann hat sie
meinen Hass.
Nicht meinen Hass, aber sie hat zumindest nicht mehr meine Community-Solidarität. Ja. Also ich muss mich da nicht davor stellen.
Ja, das stimmt.
Und sie schützen, weil das ist ja die letzten Jahre über passiert, dass vor allem in den 3 Jahren nach der Transition und während einem Kate Leaf haben sich ja ganz viele Leute vor sie gestellt und gesagt, die ist halt noch nicht so weit, irgendwie, das ist noch nicht so bla, die macht das halt noch nicht so lange, die kann das alles noch nicht so genau wissen, wo ich dann denke, Entschuldigung, aber ich kenne irgendwie 15-jährige Trans-Leute, die mehr wissen, und mit sehr viel weniger auskommen müssen als Frau Jenner. Ja. Und wenn die das können, kann die das auch.
Diese Idee einer Bringschuld zur Community, da schlug ich immer ein bisschen, weil ich die Community als Community selten erfahren habe und deswegen auch nicht so ganz genau weiß, ob ich da die richtige Person bin, die da so uneingeschränkt sagt, stimmt. Aber so wie du es gerade erklärt hast, wenn natürlich jemand davon richtig profitiert, dann auch was zurückzugeben, an prominent besetzter Stelle, das sehe ich schon ein. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
Na, sie hat halt mit ihrem Coming Out und mit der Unterstützung der Community, die sie dabei erfahren hat, sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Mhm. Und sie hat dabei sehr viel Prominenz gewonnen. Und genau die Leute, denen sie jetzt ihre Solidarität verweigert, haben sich an ihre Seite gestellt und gesagt, komm Mädchen, wir zeigen dir jetzt mal, wie das hier geht.
Ja, das stimmt.
Und ich finde, das geht nicht.
Super Arsch.
Und ich würde nicht von, wie gesagt, zur Community kann jeder das beitragen, was er beitragen kann. Aber es gibt Leute, die mehr beitragen könnten, als sie das tun. Und das ist dann so wie in jeder anderen solidarischen Gemeinschaft, die Leute, die ihren Teil nicht beitragen, dürfen auch nichts aus dem Topf nehmen. Das ist meine Vorstellung von Community. Und das gilt ja nicht nur für Caitlyn Jenner, sondern das gilt auch für eine ganze Reihe anderer Leute, von denen eigentlich alle wissen, dass sie schwul oder lesbisch sind oder bisexuell oder jedenfalls, dass sie Teil des Spektrums sind, des Queeren. Und die alle diese Vorteile genießen und sich immer schön darauf verlassen können, dass unsere Grundvereinbarung ist ja, wir outen niemanden. Ich bin jemand, der immer sagt, wenn Leute sich aktiv gegen die Community einsetzen, darf auch geoutet werden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn so jemand dann geoutet wird.
Finde ich auch.
Ne? Und
ja.
Ich muss, jetzt wieder muss doch sehr bitten.
Sofort. sofort.
Aber ich hatte den Gedanken,
sag doch sofort. Ich sag doch nicht,
einfach
piepen,
raus damit.
Ich sagte doch bieten. Ich sagte doch gerade Menschen, die etwas zur Community beizutragen haben.
Naja, so. Aber der kämpft ja nun, ist ja auch einer, der aktiv gegen die Community kämpft, Bücher schreibt, christliche Werte und die Familie
hoch.
Und wir sagen den Namen jetzt trotzdem nicht.
Nein, wir sagen ihn nicht, aber ein super Arschloch auch.
Super Arschloch.
Hätten wir eine Folge über anonyme, nicht nennen
Arschlöcher.
Zu dürfende Arschlöcher machen, würden wir noch 3-4 Stunden vor uns haben heute.
Ja, jedenfalls, ich glaube auch nicht, dass Caitlin noch zu retten ist, um ehrlich zu sein.
No. Nein,
weil sie ist 70 plus, ich glaube, das ist jetzt einfach festgefressen.
Wie bei mir mit 33, ich meine, es ist halt so, ne? Erzähl weiter.
Ich glaube, du warst vor 20 Minuten gerade noch ein Jahr älter, aber egal.
Es fluktuiert.
Es fluktuiert.
Nicht linear.
Tatjanas Alter ist immer so ein bisschen
gefühlt.
So, ja, wie der Saft, der in irgendwas aufsteigt oder eben nicht. Die Frage, die ich habe, ist ja, kann man Arschlöcher verbessern? Also man kann sich selber ändern, das haben wir ja eben schon festgestellt.
Man kann es versuchen.
Gibt es Leute, die Arschlöcher sind, für die ihr Hoffnung habt?
Gute Frage.
Oh.
Also wenn ich mir jetzt die Weltpolitik angucke mit solchen Leuten wie Erdogan und Putin und so weiter, dann würde ich sagen, nein, Arschloch bleibt Arschloch und verfestigt sich in seinen Strukturen eher im Widerstand gegen die ihn kritisieren oder sie. Das glaube ich so im Großen. Aber da ist eben der Druck der Öffentlichkeit ganz bestimmt mit ein bisschen für verantwortlich, dass die denn auch nicht mehr zurückkommen, ohne ihr Gesicht zu verlieren und so weiter. Im Privaten habe ich jetzt noch kein Arschloch erlebt, was zu einem Lämmchen wurde, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt so überlege.
Schon.
Ja, ehrlich?
Ja, erzähl mal. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber es gibt schon zwei Menschen in meinem Leben in den letzten 20 Jahren, wo ich dann begriffen habe, dass es vielleicht auch darum geht, sich anzugucken, warum Menschen Arschlöcher sind. Und dass jemand, der mit viel eigenem Schmerz anreißt, diesen Schmerz dann vielleicht auch erstmal verteilen will und deswegen, anderen Leuten wehtut und deswegen aber nicht notwendigerweise ein Arschloch ist. Und wenn diese Menschen das begreifen, was diese beiden Personen, an die ich gerade denke, haben, dann können sie sich auch ändern. Und dann können sie den eigenen Schmerz beiseite legen und merken, dass die Welt nicht nur aus Schmerz besteht und können die Freude, die sie dann erfahren, auch mit anderen Menschen teilen.
Dann waren es aber keine Arschlöcher. Dann waren es ja Umstände, die sie zum Arschloch gemacht haben. Aber dann waren es nicht so richtige, weißt du, wie ich meine?
Liebes, die Umstände, die uns älter machen, sorgen trotzdem nicht dafür, dass wir nicht alt sind.
Das weiß ich noch nicht. Da muss ich drüber nachdenken.
Ja, Alter ist ja eher ein schwieriges Thema, ja, gerade. Ja.
Nee, also ich halte Arschloch sein halt nicht für notwendigerweise was Lineares, von dem man nie wieder runterkommt, sondern jedes Arschloch kann sich selber angucken und sagen, warum verhalte ich mich so, und sich dann anders verhalten.
Ich glaube, es ist halt gerade, wenn wir jetzt von Menschen reden, die in der Medienbranche zu Hause sind, ich glaube, solange es Leute gibt, die applaudieren für arschige Dinge, die du tust, Beispiel Julian Reichelt oder so, Julian Reichelt heißt er.
Ja.
Ja. Ne, solange der Applaus dafür bekommt, dass er diese dummen Videos die ganze Zeit ins Internet setzt und die Leute ihn feiern dafür, dass er irgendwie, ja, das ist so mutig von dir. Ja. Der wird das natürlich nicht kapieren, solange da Leute klatschen. Da können wir den canceln, was wir wollen, da können wir uns fusselig reden. She's not gonna change. So. Aber ja, ich bin da bei Paul auch. Ich habe durchaus auch Leute in meinem Leben und ich habe, wo ich weiß, da gab es Prozesse, die durchlaufen wurden, da ist ein Wachstumsprozess, hat stattgefunden und die haben ihr Verhalten geändert. So, dann bin ich bei Tatjana, die waren wahrscheinlich nicht im Kern ein Arschloch, sondern sie haben sich einfach nur arschig verhalten und die wollten was ändern, die haben sich geändert und ja, ich glaube, wenn man, ne, das ist ganz gut, auch sich selber immer zu beobachten, ich habe durchaus auch Züge an mir, die extrem arschig sein können und eine ab und zu eine ehrliche Innenschau, ne, ist immer ratsam, dass wir uns alle mal selber an die eigene Nase packen und gucken, muss ich mich eigentlich so verhalten? Fühle ich mich gut, wenn ich den Menschen so behandelt habe, wie ich ihn gerade behandelt habe, und wie könnte ich das eventuell ändern? Ja. Und das dann auch einfach machen. Also das Ändern,
ja,
das arschige Verhalten.
Wobei natürlich auch die innere Alexis rauszulassen und so richtig das Arschloch zu sein, macht ja auch richtig Spaß. Ne? Also ich würde ja sagen, ich bin von Natur aus jetzt kein Arschloch, aber so richtig so die Arschlochseite mal so raushängen zu lassen, ist auch schon schön.
Also ich
nur kann, weil es rücksichtslos ist.
Ich kann ja, das, wenn mich so Leute bitchy sehr verletzt haben, kann ich das gut. Also wenn Leute mich wirklich verletzt haben, dann genieße ich es auch, denen das wirklich dreimal um die Ohren zu schlagen und zwar so hart, dass sie sich nicht mehr erholen. I can do that und das mag ich auch, aber das ist dann immer verbal.
Ja,
aber grundsätzlich arschig sein zu Leuten, die dir nichts getan haben, ist natürlich
das ist natürlich never albern, fun
und nie gut. Nach unten treten ist sowieso scheiße.
Ja, aber davon, also so primitiv sind wir ja alle nicht. Also das sage ich jetzt mal von mir. So primitiv bin ich, glaube ich, nicht, dass ich nach unten trete, nein.
Ich nicht. Ich hoffe, ich auch nicht.
Nein.
Nein. Meine Erfahrung ist außerdem aus den letzten 20 Jahren, Leute, die sich komplett benehmen wie ein Arschloch, sind oft wie dreijährige Kinder, wo du dann einfach einmal aufstehen musst und sagen musst, so Mäuschen, Grenze ist jetzt genau hier und das machen wir nicht wieder. Und du benimmst dich jetzt mal bitte. Und das ist so, dann kommt noch irgendwie ein bisschen gezähter, so wie bei anderen Dreijährigen. Und dann wird das aber auch angenommen und verarbeitet. Also dieses, wenn Leute, also es gibt natürlich Ausnahmen in Berlin von Leuten, die sich 30, 80, 520 Mal daneben benehmen können, davon von der Öffentlichkeit berechtigtermaßen eins in die Fresse kriegen daraus dann ihr Image bauen. Das kann man natürlich machen, wenn man danach, mir persönlich wäre das zu anstrengend von so vielen Leuten.
Ja, ich finde dann auch das Jammern immer so doof, wenn man, jetzt werde ich schon wieder gecancelt, die Leute haben wirklich ein Problem, nur weil ich schon wieder was gemacht habe, was wirklich moralisch total verwerflich ist und wirklich ein Arschloch-Move. Ja, fick dich. Ich finde, es gibt aber, ne, also ich habe
wer zum vierten Mal gecancelt wird, kriegt von mir den schönen Satz an die Backe. Honey, that's just your lifestyle.
Yeah, maybe it's you. ich habe vorhin ja schon von diesem Kameramann erzählt, der diese Faye Dunaway-Geschichte erzählt hat und ich bin da in ein kleines YouTube-Loch gefallen und habe, er hat so eine ganze Folge gemacht, wo er eben über seine Filme spricht, über sein Werk und immer so ein bisschen aus der Schule plaudert und er hat eine spannende Szene erzählt, mit Catherine Hepburn, mit der er einen Film gedreht hat, die an ihrem ersten Drehtag zu spät war und er sagt, das kennt er von ihr nicht, sie war sonst immer super präsent, super sofort pünktlich, ist immer da, super prepared, a force of nature, sagte er, und dann an diesem Tag mussten alle warten, was er schon komisch fand und dann kam sie raus und hatte ein Kostüm an, was rasend aussah, aber überhaupt nichts mit der Rolle, der Szene oder dem abgesprochenen Look zu tun hatte und sagte so, wir können jetzt anfangen und er hat dann irgendwie hat den Regisseur angeschaut, der Regisseur ist dann zu ihr und hat gesagt, Mäuschen, das geht nicht, weil ne, die Rolle trägt in dieser Szene das und das. Nein, das sehe ich anders. Und dann hat sie 4 Stunden, 3 Stunden, I don't know, ewig lange mit ihm diskutiert, laut und obszön, hat ihn mit Schimpfworten belegt.
So she was having a good day.
Ja. Und hat ihn, also hat ihn wirklich niedergemacht vor der gesamten Crew am Set. Das war, muss schwer zu ertragen gewesen sein. Und hat dann aber irgendwann gesagt, okay, we're gonna do it your way. Und dann sind sie in ihren Trailer und dann haben sie irgendwie das Kostüm ausgesucht, das hat sie dann angezogen und hat dann angefangen zu filmen. Erstmal denkt man, okay, wahnsinniger Arschloch-Move. Und später kam dann der Regisseur zum Kameramann und hat gesagt, ich wurde gewarnt von einem anderen Regisseur, der vorher mit ihr gedreht hat und hat gesagt, sie testet dich am ersten Tag. Die wird am ersten Tag testen, ob du ihr standhalten kannst, ob du das Rüstzeug hast, um den Film zu tragen, ob du stark genug bist, willensstark genug bist, dich durchzusetzen, wenn es darum geht, ob du kämpfen kannst.
Ja.
Und er sagte, er ist sich, also ne, die Informationen, die er hatte und das, was ihm erzählt wurde, hat gesagt, hätte ich mich gefügt am ersten Tag, hätte ich abends den Job verloren. Dann hätte sie gesagt, mit dem drehe ich nicht. Also es ist, ne, manchmal ist Arschlochverhalten auch einfach so ein,
ja, aber das kennen,
lass uns mal gucken.
Ja. Das kennen wir, also ich habe ja, wow, ich hatte schon mehrere schwule Chefs, die in Berlin auch bekannt sind, die Leute vielleicht ab und zu für Arschlöcher halten, die haben an jeweils meinen ersten beiden Tagen genau diese Nummer durchgezogen, nämlich sich neben meinen Schreibtisch zu stellen und einfach loszuschreien. Und die Reaktion, die dann bei beiden genau gleich war und genau richtig, und ich kannte das auch schon aus anderen Situationen, war einfach hochzugucken und zu sagen, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, mein Lieber. Entweder lässt du mich arbeiten oder wir schreien uns an. Aber ich würde lieber arbeiten. Und das war einfach so diesen Moment zu zeigen, Mäuschen, mit mir machst du die Dinger nicht.
So. Manchmal ist es also ein Test. Es ist dann nicht wirklich Arschlochverhalten, sondern man testet nur, dann ist es Schrödingers ist Arschloch. Es könnte ein Arschloch sein oder es könnte kein Arschloch sein.
Genau, es ist Schrödingers Arschloch. es kommt auch dein eigenes Verhalten an, ob Leute sich dir gegenüber wie ein Arschloch aufführen oder nicht. Weil die meisten Arschlöcher, die man anzählt oder denen man einfach sagt, Mausezahn, jetzt reiß dich mal zusammen, merken dann, okay, die sind zu faul, um sich wirklich zu streiten. Also das ist ja das große Geheimnis der meisten Arschlöcher. Dieses Dominanzgehabe und dieses stramme Max markieren ist ja meistens nichts weiter als irgendwie albernes Dominanzgehabe. Mhm. Und wenn man dann freundlich einmal signalisiert, ich bin aber nicht das schwache Mäuschen, für das du mich hältst, gehst du bitte weg, dann ist das meistens sehr hilfreich.
Es gibt ja auch dieses ein Image zu kreieren, was Arschloch heißt und in Wirklichkeit ganz nett zu sein.
Chelsea Handler.
Um die Leute gleich von Berlin. Anfang an. Habe ich jemals die Jesse Norman Geschichte erzählt?
Ja.
Nein. Ja, ne?
Nee? Ich kenne sie jedenfalls, aber du kannst sie auch privat erzählen.
Ich erzähle sie einfach nochmal. bei der Fernsehproduktion, für die ich mal gearbeitet habe, war Jesse Norman angefragt und es kam ein 30-seitiges Fax mit Vorgaben, was Jesse Norman alles erwartet. Also kein Kontakt mit gar keinem, eine eigene Garderobe in Weiß, bestimmte Getränke, kein Rauch, Zigarettenrauch im Umkreis von 5 Kilometern um das in der Kölner Innenstadt befindliche Studio, all solche Sachen. Dann hat der WDR weil das baulich nicht da war, diese Vorgaben, für Jesse Norman im Prinzip einen Wanddurchbruch gemacht zu irgendeinem Raum von der Straße und diesen Tunnel mit so, kennt ihr bestimmt, so runde Plastik Röhren aus so weichem Plastik, also aus so Flatterstoff, wo man so durchgehen kann.
IT.
So IT-mäßig, als ob so ein Virus so irgendwo. Tunnel. Ja, so ein Tunnel. So ein Tunnel haben die gebaut, von der Straße bis in diesen Raum und den Raum so gestrichen und das Zeug da alles, die bestimmte Wassersorte und die Blumen und alles, was eben auf diesen 30 Seiten wächst, alles war da. Der Abend kommt, Jesse Norman fährt vor und steigt aus der Limo. Und es entstieg also ein goldfarbener Berg, ne? Also die hatte so einen Kaftan an und die Haare mit so einem Goldband nach hinten.
Toll.
Und sah so aus, wie man es sich wünscht, ne? Also eine
schwarze Walküre.
Eine schwarze Walküre mit einem Gebiss, mit einem unglaublichen Lächeln und steht also jetzt da, sieht einmal diesen riesigen neuen Tunnel, der da gebaut wurde und ins irgendwo geht. Und geradeaus sah sie ins Studio hinein, wo das kölsche, feierfreudige Fernsehpublikum schon da war und schon sich das erste Kölsch genehmigte. Da war immer so ein Kölschstand für das Publikum im Saal. Und das Management oder irgendwelche Leute entstiegen dieser Limousine und sagten alle hier lang und wehe, jemand spricht sie an, wir durften sie also auch alle nicht ansprechen und nix. Und Jesse Norman guckt einmal nach links und einmal nach rechts und sagt, ich hörte jetzt gerne einen Kölsch auf Deutsch. Mhm. Geht natürlich geradeaus zwischen die Leute, holt sich einen Kölsch, setzt sich auf die Stufen, auf die Treppe, auf die dreckige Treppe und ratscht mit den Kölnern, bis die Sendung anfängt. Die war nicht einmal in dieser Garderobe. Es hat Unsummen gekostet. Das heißt also, dieses Arschloch, wir haben 3-4 Monate mindestens haben wir gewusst, da kommt ein super Arschloch, es wird die schrecklichste Sendung aller. Und dann kam eine Person und bis heute kriege ich Schauer über den Rücken, wie toll und lebenswarm und liebevoll diese Frau war.
Ich habe also öfter mal beruflich auch mit mehr oder weniger prominenten Menschen zu tun. Und ganz oft, ne, das sagt man sich so, wenn man als Make-up-Artist oder als Fotograf oder so mit denen arbeitet, ganz oft ist das Management eben das Problem und nicht der Künstler selbst, sondern das Management ist dafür da, das Arschloch für dich zu sein, ja, damit du glänzen kannst und lieb sein kannst. Ich habe ja mit Pam Ann, mit der Comedian, die war ja öfter auf Mykonos, wenn wir da auch waren. Und die hat in dem einen Sommer, den wir zusammen da verbracht haben, hatte die einen Charakter erfunden. Die hat ihren eigenes, weil die war geizig, wollte das Management nicht mehr zahlen, die 10%, und hat dann einen Charakter erfunden, der nur über E-Mail zu erreichen war, der hieß Luigi. Und das war sie.
Das ist schon
und
toll.
Sie war ihr eigenes Management und hat dann eben als Luigi knallhart, skrupellos und mit bösesten Worten all das durchgedrückt, was sie haben wollte. Ja. Und dann ist sie aufgetaucht an dem Tag und war so, oh, I'm so sorry, I know he can be such an asshole, but I'm here now, everything's so good.
Ähnlich wie Dan
und hat so bekommen, was sie wollte, ohne selbst als Arschloch gelesen werden zu müssen. Und das fand ich ein irrsinnig klugen Move.
Ein virtuelles Arschloch.
Ja, das ist toll. Das ist wie Barry Humphries und Dame Edna. Dame Edna ist ja jetzt auch als Arschloch, wir finden ein Arschloch, aber die hat ja als Manager ihre Realpersönlichkeit immer als Arschloch genommen und selber dann geglänzt, aber nein, nicht mehr, vorbei.
Ja, Manager,
falsches Beispiel, also, Entschuldigung.
Dafür sind Manager aber auch da, um die Arschlöcher dann zu sein, weil warum sollte man jemandem 15% bezahlen, der das nicht kann?
Ja, aber man kann es ja auch nett machen.
Das kommt ein bisschen darauf an. Also so bestimmte Dinge, die man dann entschieden haben möchte, gerade in Deutschland, wenn man dann in Fernsehredaktionen auch gerne mal mit fünf oder sechs Fernsehredakteuren zu tun hat, die sich gegenseitig widersprechen und gerne irgendwie innerhalb von 5 Minuten, dann ist es schön, wenn man so eine Person hat, die sagt, it's all bullshit, shut up, I'm gonna tell you how we do it. Kann sehr schön sein. Also es gibt auch produktive Arten, ein Arschloch zu sein, ein zweckgebundenes Arschloch sozusagen. Und dann kann das auch sehr nützlich sein. Und man ist auch nicht immer ein Arschloch, wenn man das Gefühl hat oder wenn man Angst hat, eins zu sein. Also einfach mal freundlich, nein, mache ich nicht zu sagen, ist kein Arschlochverhalten, sondern ist einfach professionell.
Voll.
Das bedeutet nicht, dass Mariah sich auf die irgendwie dahinstellen kann und sagen kann, I don't do stairs, that's weird. Aber es ist, also ich glaube, es hält sich auch deswegen so. Das gilt besonders für Frauen, die dann den Ruf kriegen, Diven zu sein. Mhm. Ich glaube, du bist nicht Naomi Campbell, ohne dass du ab und zu mal Leuten auf den Schlips trittst. Das ist halt so. Und du bist wahrscheinlich auch kein Weltstar, ohne dass manche Leute nicht das kriegen, was sie wollen und dich deswegen für ein Arschloch halten. Das kann durchaus sein.
Du hast ja gerade Mariah erwähnt. Mariah macht sich mittlerweile ja einen Spaß draus, weil diese ganze Gerüchte-Geschichte, was sie angeblich, ne, die betäubten Hundewelpen, die dann angeschleppt werden müssen und das Edelparkett, das im Münchner Hof irgendwie im Bayerischen Hof unten verlegt werden musste, damit sie einmal drüber läuft und so, diese ganzen Schrott-Stories, glaube ich, haben sie an so einen Punkt gebracht, wo ihr das so scheißegal ist, dass sie jetzt damit spielt. Und das konnte man ja in ihrer Reality-Show ganz gut sehen, wie sie sich da halt einen Spaß draus macht, die absurdesten Sachen zu verlangen und dann halt zu gucken, ob es passiert oder nicht. Und die Leute schwitzen da drehen durch. Ein weißen Elefanten? Wo sollen wir einen weißen Elefanten herbekommen?
Ich meine Liebe, also ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich finde das auf YouTube wieder, aber es gibt diese, Naomi war mal in irgendeiner Talkshow im englischen Fernsehen, nicht bei Graham Norton, sondern bei einem anderen, und da hat dann zwischendurch einen Wutanfall markiert und zu ihrem Assistenten hinter der Bühne Bühne immer gesagt, bring me the throw phone, bring me the throw phone. Und der kam dann, der kam dann irgendwann mit so einem uralten türkisen Motorola-Riegel um die Ecke. Sie hatte also ein Telefon, das sie nur zum Werfen, das war aber riesengroß. Und der Moderator guckte dann ganz verängstigt und sie lächelt und sagte, Honey, I'm just kidding. I would never show you before. Dann,
das ist süß. Ja, die hat ja auch vielleicht Humor. Okay, meine Lieben, wir könnten noch stundenlang irgendwelche Anekdötchen aneinander reihen. Aber im Prinzip ist alles zu Arschlöchern gesagt für den heutigen Tag, glaube ich.
Wir fassen nochmal zusammen, wenn ihr euch immer in Arschlöcher verliebt, das muss nicht sein.
You are the problem. Cool. You are the
problem. Dankeschön, wieder was gelernt.
Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid Arschlöcher, das muss auch nicht sein.
Genau.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. So.
Und zum Thema mein Sprüche Arschloch aus der machen wir nochmal eine eigene Sendung. Genau.
So, wir stecken das auf ein Kissen, bevor wir es euch...
Sag es nochmal, das ist wieder ein Merch-Spruch für unser nächstes Hoodie.
Nein, der Spruch ist uralt. Ach so. Wir sticken das auf ein Kissen, bevor wir es euch ins Gesicht drücken. Das ist sehr schön. wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr eine E-Mail schreiben an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Die Ziffer, das Too ersetzt ihr bitte immer durch die Ziffer 2. Barbie sagt den Rest.
Wir möchten gerne weiter Kommentare von euch bekommen. Ihr sollt uns liken bei Spotify, bei Instagram, überall.
Genau, folgt uns auf Spotify, hinterlasst uns gerne 5-Sterne-Bewertungen und nette Kommentare. Und vor allem teilt unsere Folgen, wenn sie euch gefallen haben, auf Social Media, teilt das mit euren Freunden, postet uns weiter. Das gefällt uns gut.
Genau, ne? Und wenn ihr es richtig doof fandet, schreibt uns das auch. Bitte, weil uns irritiert zu viel Lob. Wir brauchen auch ein bisschen einen auf den Deckel, damit wir nicht wahnsinnig werden. Ich habe die Tendenz zum größten Wahn immer schon gehabt.
Tatjana Maso, Berlin.
So.
Okay, mit diesen wundervollen Schlussworten, danke Paul an dieser Stelle, entlassen wir euch jetzt und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.